Ja, hallo, herzlich willkommen bei 30 Grad hier auf dem Marktplatz. Ich will hier auch gar nicht so lange alleine stehen, deswegen würde ich meine Gäste gleich aufs Publikum bitten, und zwar einmal Grit Lemke. Und eigentlich sollte der Schriftsteller Wolfgang Hegewald heute mit uns sitzen, der leider kurzfristig verhindert ist, weswegen Dennis Yücel netterweise ganz spontan eingesprungen ist, einmal zu uns auf die Bühne. Herzlich willkommen. Das war knapp.
Wolfgang Hegewald heute nicht hier sein kann.
Er hatte einen Unfall und.
Aber jetzt
ich hatte nur beinahe einen. Alles
gut. Jetzt sitzen wir alle sicher auf der Bühne, alle angeschnallt. Genau. Also nochmal herzlich willkommen von mir. Wir werden jetzt eine gute Stunde hier zusammen ins Gespräch kommen, hoffentlich erst auf dem Podium und dann ganz ausdrücklich auch mit Ihnen. Sie sind Teil dieser Veranstaltung. Wir wollen Ihre Meinung hören, dafür machen wir das Ganze heute. Wir wollen Ihre Fragen hören, aber auch Statements. Deswegen werden wir ganz schnell auch Sie mit reinholen in die Diskussion. Meinungsfreiheit, darum soll es heute gehen. Gibt es sie? Warum denken immer mehr Menschen, dass sie eingeschränkt ist heutzutage? Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Das ist der Titel der Veranstaltungsreihe des PEN Berlin. Und als am Montag der erste Auftakt in Chemnitz stattfand, habe ich mir sagen lassen, dauerte es fast bis zum Schluss, bis dieser Satz zum ersten Mal gefallen ist. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Da hat dann eine Frau aus dem Publikum diesen Satz gesagt. Und ich bin schon ganz gespannt, wer hier heute als erstes diesen Satz sagen wird. Ob das auf dem Podium passieren wird oder bei Ihnen oder auch gar nicht. Heute ist der dritte Teil der Veranstaltungsreihe des PEN Berlin. 37 sind es insgesamt in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, also die drei ostdeutschen Bundesländer, in denen Landtagswahlen sind in diesem Herbst. Und genau, ich begrüße Sie ganz herzlich. Neben mir auf dem Podium sitzt zum einen Grit Lemke, und ich würde Sie jetzt einmal kurz vorstellen. Ich soll mich kurz fassen, aber ein paar Sachen muss ich unbedingt zu Ihnen sagen. Also sie wurde 1965 geboren in Brandenburg, ist dann in Hoyerswerda aufgewachsen und hat über den Teil ihrer Biografie ein ganz wunderbares Buch geschrieben, dass man auch hier am Büchertisch sich kaufen kann hinterher. Das Buch ist ein dokumentarischer Roman und war 2021 ein Bestseller. Angefangen hat sie aber mal als Baufacharbeiter, und ich finde das ganz interessant. Ich glaube, man hat tatsächlich Baufacharbeiter
gesagt.
Schön, dass
du Baufacharbeiter sagst, genau. Ja. Obwohl ich sonst immer gendere, aber das geht mir nicht über die Lippen, weil ich keine Baufacharbeiterin war.
Genau, das war früher anders. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Sie hat dann in Leipzig Kulturwissenschaften studiert, promoviert in Berlin und hat vor allen Dingen aber filmisch gearbeitet. Der letzte Film, der erschienen ist bei uns, heißt Die Hanka, über sorbisches Leben in Deutschland. Und ich glaube, der läuft auch noch in den Kinos.
Ja,
genau. Genau. Dann haben wir Dennis Yücel da. Da sollte ich eigentlich nur sagen, dass du Journalist bist. Ich sage aber noch, dass du 50 Jahre alt bist, damit man dich ungefähr einschätzen kann. Und dass du aus Flörsheim stammst, das musste ich ehrlich gesagt nachgucken, wo das ist, in der Nähe von Frankfurt am Main. Genau, Dennis, du bist Journalist, und ich würde ganz kurz durch deine Biografie durchgehen, wie du es selber getan hast, weil das ist so schön lakonisch kurz zusammengefasst. Ein Studium, drei Bücher, ein paar Preise, ein Jahr politischer Gefangener in der Türkei, 7 Monate Präsident des deutschen PEN, den er dann 2022 verließ, um mit 370 anderen Schriftstellern und Schriftstellerinnen den PEN Berlin zu gründen. Herzlich willkommen.
Es ist schön, hier zu sein. Ich bin zum ersten Mal in Annaberg und ganz hingerissen, so hingerissen, dass ich Schwierigkeiten habe, auf den Beinen zu bleiben, wie Sie gemerkt haben.
Und anfangen möchten wir mit einer Frage, die wir allen Gästen am Anfang stellen. Gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit? Grit.
Soll ich anfangen? Also da würde ich sofort aus vollem Herzen Ja sagen. Also natürlich gibt es politisch Meinungsfreiheit und juristisch. Also niemand wird hier eingesperrt, weil er irgendwas sagt. Oder ich meine, wenn man deine Geschichte kennt, wie viele Journalisten irgendwo im Knast sitzen. Also das, insofern ist das wirklich paradiesisch hier. Dennoch glaube ich nicht, dass wir sozusagen, wenn wir es als Kultur sehen, dann glaube ich, wir haben keine Kultur der Meinungsfreiheit, weil bestimmte Dinge, wie soll ich sagen, also dass man wirklich in in den letzten Jahren vielleicht doch immer wirklich aufpassen muss, was man, wie man sich öffentlich äußert, welche Worte man benutzt und welche man nicht benutzt. Und dass so eine Unbedingtheit immer gefordert wird. Also mich erinnert wirklich vieles, was das betrifft, an die DDR, nicht im Sinne von Diktatur oder so, da will ich auch überhaupt nicht falsch verstanden werden, aber dieses, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und das war das, was ich in der DDR am meisten, das ist das, was ich diesem Land am meisten übel genommen habe. Mich hat das mit die Mauer und so, das hat mich alles gar nicht so gestört, aber dass ich immer behandelt wurde von diesem Land wie ein dreijähriges Kind, das hat mich am meisten gestört damals. Und dieses, die Partei hat immer recht und dann musste man immer parteilich sein und dann stand in der Beurteilung, Grit ist nicht parteilich genug. Und genauso komme ich mir jetzt manchmal vor, diese Unbedingtheit, ich habe ja auch in der DDR schon geschrieben und wir haben so gekämpft damals für das Recht am Zweifeln, am Dinge nicht wissen, auch am mal was Falsches sagen. Und das am Widerspruch. Und das ist ja auch was, woraus Kunst erwächst. Und jetzt gehen auch so Reglementierungen in die Kunst rein. Und ich habe wirklich gerade mit dem letzten Film so viele Probleme gehabt, weil da irgendein Wort falsch ist und so. Und das erinnert mich dann schon oft an früher. Und das ist irgendwie keine Kultur der Meinungsfreiheit, obwohl wir juristisch die 100%ig haben.
Dennis, wie siehst du das?
Also wenn ich mit einem einzigen Wort darauf antworten müsste, würde ich natürlich ja sagen. Und auch aus meiner Geschichte heraus, also ich werde sehr empfindlich, wenn Leute allen Ernstes anfangen zu behaupten, dass in Deutschland die Meinungsfreiheit eingeschränkt sei, dass es eine Meinungsdiktatur herrschen würde, wo ich einfach nur sagen kann, geh mal nach China, geh mal in die Türkei, geh nach Russland und dann weißt du, was eine Diktatur ist und erzähl mir ja keinen Scheiß. Das ist die erste Ebene. Aber ich glaube, darunter, und da sind wir uns, glaube ich, ganz decken sich unsere Beobachtungen, unterhalb dieser Ebene gibt es sehr manifest, das kann man auch bei, es gibt auch Umfragen, die das feststellen, inzwischen gibt es in Deutschland mehr Menschen, die der Meinung sind, in Deutschland sei die Meinungsfreiheit eingeschränkt. 43% waren das zuletzt als Menschen, die sagen, in Deutschland gibt es Meinungsfreiheit. Ich glaube nicht, dass das nur gefühlt ist, dass das nur eingebildet ist. Ich glaube, da gibt es einen wahren Kern. Und ich glaube, ein Teil rührt daher, dass man oft Meinungsfreiheit mit Widerspruchsfreiheit verwechselt, dass man gerne zwar seine Meinung sagt, aber nicht damit klarkommt, wenn andere Leute dann sagen, ja, das sehe ich aber anders. Also das Paradebeispiel dafür ist meines Erachtens Thilo Sarrazin, der mit seinem ersten großen Buch nicht nur ein Bestseller gelandet hat, der hatte überall, wirklich in jeder Zeitung, Vorabdrucke, große Interviews, er war in jeder Talkshow und hat danach noch ein Buch darüber geschrieben, wie seine Meinungsfreiheit, vor allem seine persönliche Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt wird, was auch nochmal ein Bestseller war, aber wo er nicht mehr in jeder Talkshow gelandet ist, weil das war doch ein bisschen frivol. Also, die Verwechslung von Meinungsfreiheit und Widerspruchsfreiheit, ich glaube, das ist eine Erklärung dafür, für diese 43%. Ich glaube aber, auf der anderen Seite gibt es tatsächlich verlernen wir, Widerspruch auszuhalten. Es gibt eine Empfindlichkeit, eine Überempfindlichkeit im Sinne von, es wird irgendwas gesagt, was vielleicht eine Mehrheit oder auch eine Mehrheit der Medien oder auch der Großteil der Parteien anders sieht. Und da ist dann sehr schnell nicht im Sinne von staatlichen Maßnahmen, wobei zuletzt hatten wir die auch, aber im Sinne von, du gehörst, kannst nicht mehr dazugehören. Ich habe, als wir als PEN Berlin diese Reihe wir hatten die schon vorbereitet und ich kam mit, ich sage jetzt nicht den Namen, Sie werden die alle kennen, aber ich sage ihn jetzt nicht, jemand, der im Kabinettstisch der deutschen Bundesregierung sitzt, den ich zufällig begegnet bin und ich habe von dieser Reihe erzählt und ich glaube, wir hatten das schon öffentlich gemacht. Diese Person wusste Bescheid und sagte dann, ach super, tolle Idee, ganz, ganz toll und das soll das Publikum mitreden? Und ich habe gesagt, ja, soll das Publikum auch mitreden? Worauf diese Person, und ich gendere bewusst nicht, damit sie ja keine Anhaltspunkte bekommen, dann sagte diese Person, aber dann müsst schon aufpassen, dass da niemand was sagt. Also sowas Verstrahltes sagt. Und ich sagte, naja, das kann schon sein, dass jemand was sagt. Und selbst wenn jemand was sagt, was ich total daneben finde, dann wird davon auch niemand umkommen und dann werde ich auch nicht, wenn ich unbedingt, wenn ich das große Bedürfnis habe, kann ich dazu was sagen oder jemand anderes wird dazu was sagen. Und davon geht die Welt nicht unter, wenn jemand was sagt. Und das ist die Idee von Meinungsfreiheit, die nämlich bedeutet, Sie haben nicht ein Recht auf meine Meinung, sondern Sie haben ein Recht auf Ihre Meinung. Und dieses Gefühl von diese Einschränkung dessen, was zulässig ist, was akzeptabel ist, im Sinne von nicht, dann kommt der Staat oder kommt die Polizei, wobei, wie gesagt, neulich hatten wir auch den Fall, dass die Polizei morgens um 5 Uhr vor der Tür stand, aber normalerweise kommt nicht der Staat, aber normalerweise kommt dann, okay, wenn du das siehst, an den und den Punkten, an neuralgischen Punkten geht natürlich
nicht da ist schon der Staat, siehst du?
Da ist schon der Staat, ja. Aber an heiklen Punkten und in Krisenmomenten ist das dann sehr schnell, dass man sozusagen nicht mehr mitreden darf. Und dann gibt es einen Prozess, nämlich dann passieren auch Prozesse von Radikalisierung. Dann trennt sich die Öffentlichkeit. Wir hatten, Aaron hat vorhin eine der Fragen, die er gestellt hat, nach Telegram, das war ein bisschen scherzhaft, aber der ernste Hintergrund dahinter ist natürlich, dass wenn die Öffentlichkeit eine geteilte ist, wo es dann nicht mehr um verschiedene Meinungen geht, sondern wo auch die Fakten miteinander konkurrieren, sozusagen alternative Fakten, dann ist die Gefahr, gerät die Demokratie in Gefahr, weil die Demokratie lebt bei allen Differenzen, bei aller Pluralität, ohne die es keine Demokratie gibt. Aber eines müssen wir gemeinsam haben. Wir müssen keinen gemeinsamen Lebensstil haben. Wir können essen und fahren und was weiß ich, was und uns auf Sachen verständigen. Aber das, was eine Gesellschaft zusammenhält und was auch eine Demokratie zusammenhält, das ist die gemeinsame Öffentlichkeit. Und wenn diese Öffentlichkeit gespalten wird, wenn wir gar nicht mehr über dieselben Nachrichten überhaupt nur zur Kenntnis nehmen und dann darüber uns streiten, sondern wenn schon die Fakten unterschiedlich sind, dann ist das nicht nur ein Problem für die Meinungsfreiheit, sondern auch eins, das die Demokratie hat.
Ich würde gerne auf einen Punkt zurückkommen, den du ganz am Anfang gesagt hast, dass du allergisch reagierst, wenn du hörst, dass Leute sagen, sie leben in einer Diktatur. Die sächsische Staatsregierung befragt seit ein paar Jahren die Bürger zu ihren Ansichten, zu Demokratieverständnis, Meinungsfreiheit und gibt dann den sogenannten Sachsen-Monitor raus. Der ist jetzt wieder im Januar erschienen und da haben über ein Drittel der Frage oder dem Satz zugestimmt, beziehungsweise eher zugestimmt, wir leben eher in einer Diktatur als einer Demokratie. Grit, woher kommt sowas? Kannst du da, oder hast du da eine Erklärung, warum fühlen sich die Menschen plötzlich wieder wie in einer Diktatur in einem Bundesland, wo man zumindest bei den Älteren davon ausgehen kann, dass sie noch Diktatur erlebt haben?
Also das ist so widersinnig zu sagen, dass wir in einer Diktatur leben, dass man sich das eigentlich, dass es schwerfällt, dafür Erklärung zu finden. Aber ich glaube, es ist tatsächlich dieses Gefühl, dass gegängelt werden, was man wirklich aus der DDR kennt. Und wenn man sagt, klar, die DDR war eine Diktatur, dann ist das natürlich eine vorschnelle und falsche Analogie, die da gezogen wird. Aber es ist dieses Gefühl, gegängelt zu werden und sozusagen, dass mir die Mündigkeit abgesprochen wird in vielen Dingen. Und dass ich immer auch dieses, dass mir immer suggeriert wird, dass ich falsch bin, dass ich alles falsch mache. Ich bin nicht demokratisch genug, ich bin nicht gebildet genug. Ich bin, also so dieses, und das ist das, was ich erst meinte. Dass, und eben diese Unbedingtheit, dieses, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Wer gegen Waffenlieferungen ist, ist sofort Putin-Freund oder Freundin. Wer für Gaza ist, der ist so, bestreitet sofort das Existenzrecht Israels, was überhaupt nicht so sein muss. Es kann so sein, muss aber nicht. Aber dass immer sofort Leute sich so eingeordnet fühlen und man wird auch schnell irgendwo eingeordnet und vielleicht vermittelt das wirklich bekloppte Gefühl, in einer Diktatur zu leben, was wirklich absurd ist. Aber es ist, so Gefühle, das ist ja auch irrational und das muss man natürlich total ernst nehmen.
Mit dem, weil das Beispiel immer wieder kommt, ich glaube, was die Mechanismen anbetrifft, stimme ich dir vollkommen zu, das sehe ich genauso, aber ich glaube, diese Mechanismen, je nachdem, was der Kontext ist, können dieselben Mechanismen auch zu politisch dann bei anderen Fragen sich auswirken. Das war jetzt abstrakt formuliert, was du hast gerade gesagt, wenn man bei der Ukraine-Frage gegen Waffenlieferungen ist, weil Die meisten Zeitungskommentatoren in Deutschland finden das richtig. Die meisten, die großen Parteien bis auf, finden das richtig. Das ist vielleicht der Mainstream so. Aber Grit, weil du vorhin gesagt hast, dass ich erwähnt hast, dass ich 7 Monate Präsident des deutschen PEN-Zentrums mit Sitz in Darmstadt war. Da war es so, dass ich auf einer Podiumsveranstaltung in Köln gesagt habe, auf die Frage, das war damals das große Thema, Flugverbotszone, was alle ukrainischen Schriftsteller damals, die haben immer gesagt, wenn Sie mir eine Minute zuhören, bitte Flugverbotszone. Und ich habe daraufhin gesagt, ich bin kein Militär, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es keine schlechte Idee. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass die Ukraine, die Freiheit der Ukraine und zwar auch den Frieden der Ukraine, aber einen freiheitlichen Frieden verteidigt werden muss. In diesem kleinen Mikrokosmos des deutschen PEN war das aber nicht die Mehrheitsmeinung, sondern im Gegenteil, da haben sich 5 der 6 noch lebenden meiner Vorgänger haben sich versammelt in einem offenen Brief meinen Rücktritt gefordert, weil das war schon ganz, es hatte auch was Lustiges mit einem Verein, der sich für verfolgte Autoren in aller Welt einsetzt, aber natürlich auch für die Meinungsfreiheit hier, den Rücktritt des Vorsitzenden zu fordern, weil er von seinem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht hatte. Das hatte auch was Kurioses und ich habe das natürlich abgelehnt. Ich habe gesagt, nee, das könnt ihr euch abschminken, ich werde nicht zurücktreten, aber lasst uns darüber diskutieren. Indem wir sind niemand von uns und ich bin auch froh darum, dass ich nicht keine irgendwelche Befehle geben kann und dass irgendwelche Flugzeuge starten und so. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Aber ich finde es ein Problem und das hat man auch bei anderen Stellen gesehen. Das sieht man immer wieder bei der Eurokrise, bei der Migrationskrise, bei Corona, dass ein großer Teil der Intelligenz, der Intellektuellen, der Journalisten sich an dem Rahmen ungefähr halten, den die Regierung vorgibt. Und ich war mit der Flugverbotszone damals auch außerhalb dieses Rahmens, sozusagen von der anderen Seite. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Luxus, den man als Journalist, als Künstler, als Intellektueller hat, aber es ist auch eine Verpflichtung. Wir müssen uns nicht an das vorgeben, also sozusagen auch die Grenzen, die Bundesregierung in dem konkreten Fall, Waffenlieferung ja, aber das doch nicht. Wir müssen uns nicht daran halten. Das ist unsere Aufgabe, auch eine Diskussion in der Gesellschaft nicht alleine zu führen, aber sie mitzugestalten, Gedanken dann reinzubringen und uns an die Grenzen zu halten, die Bundesregierung nicht vorgibt, sondern die einfach da sind. Das ist falsch, aber ich glaube, das Zweite, was ich eigentlich sagen wollte, dass mit dem andere Meinungen nicht akzeptieren, je nachdem, wo das ist und vielleicht, wenn Sie das auch kennen, vielleicht ist es in Ihrem Kontext, in Ihrem Fußballverein oder so, vielleicht ist da auch die Mehrheit dann ganz anders, ist dann vielleicht der Meinung, dass Waffenlieferungen in die Ukraine keine gute Idee sind. Und dann funktionieren dieselben Mechanismen, und das ist vielleicht unser Thema, wir reden ja heute nicht über die Ukraine, ist ja heute nicht unser Thema, sondern diese Mechanismen, genau. Die sind überall gleich oder ähnlich, egal wie gerade die Mehrheitsverhältnisse sind. Und sie sind, wie ich finde, wirklich auch tragisch, traurigerweise sogar auch in unserer Zunft, deren Luxus ja auch ist, aber deren gesellschaftliche Verpflichtung auch ist, deren Aufgabe auch ist, über solche Fragen, die alle angehen, zu diskutieren, ohne Sorge tragen zu müssen, dass das, was wir sagen, vielleicht sind ja auch irgendwelche Hirngespinste, aber wir können uns das leisten. Wir befehlen ja nicht, wir treffen keine Entscheidung. Das ist die Aufgabe, die wir dann auch spielen in der kritischen Öffentlichkeit.
Aber das ist das Problem mit der fehlenden Kultur, was ich erst meinte. Es ist eigentlich egal, in welche Richtung das geht, dass andere Meinungen immer schwierig sind. Und da und die sind auch in den Medien teilweise schwierig. Also ich erinnere mich an eine Markus Lanz war das, glaube ich, wo dann Kretschmer saß, mit dem man überhaupt nicht übereinstimmen muss. Aber er hat dort alleine eine Meinung vertreten und dann saßen dort 4 oder 5 Leute, die Gegenmeinung vertreten haben. Was ist das für eine Diskussionskultur? Und die haben dann alle auf ihn eingeschlagen sozusagen. Das ist keine... Also das hat mit einer... Das ist nicht auf Augenhöhe und das... Ne, also dann... Das ärgert mich so und das ist eben keine Debattenkultur. Es fehlt so eine Kultur und das ist genau das, was auch bei euch im PEN passiert ist. Dieses, dass es schwer ist, eine andere Meinung zu vertreten und dann darf die zwar geäußert werden, aber dann sind eben, es ist dann nicht auf Augenhöhe und das ist schwierig.
Was du beschreibst, ist ja auch, dass man Angst haben muss, gerade wenn man, wie ihr beide als Publizisten, als Journalist, als Schriftstellerin in der Öffentlichkeit steht, für seine Meinung hart angegangen zu werden, vielleicht sogar Konsequenzen zu tragen. Jemand fordert deinen Rücktritt, Bücher werden eventuell nicht mehr gedruckt oder dieses Cancel Culture, was ein bisschen inflationär gebraucht wird, aber was ja durchaus eine Realität ist. Grit, du hast es kürzlich erlebt, dass du für die Zeit einen Artikel geschrieben hast über einen Besuch im Bundeskanzleramt. Da warst du beim Ostbeauftragten eingeladen, Claudia Roth war da. Es sollte um einen anderen Blick auf den Osten gehen und du hast danach einen recht empörten Text in der Zeit geschrieben und hast vor allen Dingen das Wort Kolonialisierungserfahrung für die Wendezeit benutzt und hast danach, ich würde sagen, einen Shitstorm erlebt, zwar von Zeitlesern, der wahrscheinlich noch einigermaßen gesittet ablief. Trotzdem, hast du das so erwartet und woran meinst du, liegt es, dass du mit dieser Meinung so polarisiert hast und so viel Gegenwind bekommen hast? Und hält man das aus? Muss man das aushalten? Gibt es Dinge, die man nicht sagen darf?
Na, offensichtlich darf man das mit dem Kolonialismus nicht sagen. Also, wobei ich nicht nur von der, ich bin gefragt worden nach der Grunderfahrung meiner Ostgeneration und habe zwei Dinge, also ich habe nicht nur die Kolonialisierungserfahrung genannt, sondern auch die Erfahrung der Selbstermächtigung. Und ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass die beide zusammengehören. Und, aber es ist dann immer nur das erste zitiert worden. Es hat mich insofern nicht so überrascht, weil ich eine Woche vorher in München war, auch bei so einem Panel und mit noch zwei anderen ostsozialisierten AutorInnen. Und dort sind wir einen Abend lang nur wirklich beschimpft worden, anderthalb Stunden beschimpft worden, nur aufgrund unserer Herkunft. Und da habe ich gedacht, krass, so muss sich Rassismus an, so fühlt sich das an. Also es war eine interessante Erfahrung. Es ging nicht darum, was wir gesagt haben oder was wir gemacht haben oder geschrieben, sondern die Tatsache, dass wir aus dem Osten waren, das hat gereicht, um uns wirklich zu beschimpfen.
Und die Jammer-Ossis, die nie dankbar sind für das.
Ja,
für
die ganzen und die nicht demokratisch sein können, weil ja die DDR eine Diktatur war, dann kann auch jemand, der aus der DDR kommt, logischerweise kein Demokrat oder eine Demokratin sein. Also es war auch absurd, aber insofern hat mich das dann mit der Zeit nicht so überrascht, aber es war schon extrem, es waren irgendwie an die 400 Zuschriften und was schon erstaunlich war, war wirklich dieser Hass, also und das hat mich erschreckt, dieser unverhohlene Hass, der mir da entgegengeschlagen ist. Und der Tenor war, es ist schon richtig, dass ihr Ossis nicht in Führungspositionen seid. Also das ist genau richtig, weil ihr könnt das nicht. Und das, ich habe mir dann den Spaß gemacht, es hat Stunden gedauert, ich habe die alle in eine Datei kopiert und habe sozusagen den Plan, ihr habt das mal gemacht, Hate Poetry, also werde das mal irgendwie auf der Bühne vortragen, es ist lustig. Es hat mich jetzt nicht irgendwie, also das hatten wir erst gerade, wer austeilt, muss auch einstecken können. Es gab dann auch ein paar Leute, die dann irgendwie, also meine Mailadresse kann man leicht rauskriegen, die steht im Internet. Es gab dann auch so ein paar persönliche Mails und da wird es dann schon schwieriger, finde ich. Also ein Leserbrief, das ist noch irgendwie anonymer, aber wenn dann jemand mich, also das hat dann nochmal was Direkteres, wo ich dann schon dachte, boah, also... Aber ansonsten, ich bin ja jemand, der auch gerne Widerspruch herausfordert. Schlimmer wird es, wenn ich meine Arbeit nicht mehr machen kann, wenn ich zum Beispiel, wie es mir jetzt beim letzten Film gegangen ist, keine Filmförderung bekomme, weil im Arbeitstitel des Films das Wort Volk vorkommt und mir dann die Bundesförderung mitteilt, das Wort Volk darf nicht mehr benutzt werden. Also da wird es, weil da geht es auch daran, dass ich dann nicht mehr arbeiten kann. Da wird es viel, viel schwieriger als so ein paar... hasserfüllte Kommentare.
Darf ich? Also Hate Poetry ist die Zeit haben wir jetzt nicht. Das war eine schöne Geschichte, aber wir haben das angefangen aus Gründen, aber wir haben auch aus Gründen damit aufgehört, eine Show aus rassistischen, nicht nur, wir haben auch von türkischen Nationalisten und sowas gelesen, aber es war auch Punk und es war auch selbstironisch, aber ich wollte eine Sache sagen, das betrifft jetzt wirklich ausdrücklich nicht dich, Grit, und auch nicht Sie, wenn Sie solche Erfahrungen gemacht haben, vielleicht im kleineren Kreis, im Berufskreis oder man sagt etwas und wird dann von allen ausgegrenzt. Ich rede jetzt, das Folgende, was ich jetzt sagen möchte, betrifft wirklich Leute, die in einer privilegierten Position sind wie ich. Privilegiert, weil ich festangestellter Mitarbeiter einer großen deutschen Tageszeitung bin. Ich bin halbwegs bekannt. Ich kann sagen, was ich will und wo ich will. Diese Ukraine-Geschichte zum Beispiel, ich habe den Dissens auch gesucht. Aber ich habe zum Beispiel, es gab diese Aufforderung von diesen fünf Vorgängern, aber meine Antwort habe ich als PEN-Präsident, konnte ich dann kann ich auch ab und zu mal einen Gastbeitrag woanders schreiben, im Spiegel für eine große Öffentlichkeit geschrieben. Und ich habe nie gesagt, ich habe keine Angst, gecancelt zu werden. Ich habe auch keine Angst, irgendwas abzukriegen. Und das finde ich, was ich eben zu Thilo, über Thilo Sarrazin sagte, meine ich wirklich, ist meine ich nicht für jemanden, für dich, für sie, sondern für Leute, die in der Situation sind, die Prominenz haben, die Möglichkeiten haben und die sich dann immer noch darüber zu beklagen, dass man gecancelt wird, dass man was abkriegt. Das finde ich wirklich wehleidig.
Ich beklage mich auch nicht.
Nee, ich meinte jetzt auch gar nicht, ich meinte ja nicht dich. Das finde ich weinerlich und ich finde auch das mit Beschimpfungen im Internet, das war auch einer der Gründe, weswegen wir aufgehört haben, weil es irgendwann mit den sozialen Medien, es war irgendwie, es wurde dann einfach zum Standard. Aber es wird halt jeder auch beschimpft und bedroht. Ich glaube auf Twitter, ich habe noch nie so eine Statistik darüber gesehen, aber meine Vermutung, wer am meisten auf Twitter beschimpft wird, wäre Erika Steinbach. Gut, die haut da auch viel Müll raus, aber es ist nicht so, dass nur man selbst beschimpft wird. Und mir ist das ein bisschen suspekt, Beschimpfungen oder gar Bedrohungen sich wie Wichtigkeitsorden dann auf die Brust zu heften und zu sagen, sozusagen auch noch die eigene Position dahinter zu verstecken, zu sagen, ich habe etwas gesagt und Gott, und dann bekam ich so viel ab. Und sozusagen, nee, ich versuche dann das Argument, wofür ich war, zu verteidigen und dass man, wenn man in den Wald reinruft und dann, dass es auch wieder zurückruft, das gehört dazu. Und darüber, ich finde es wirklich lamoyant bei Leuten mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, in einer ähnlichen Position sind, sich dann darüber zu beklagen, dass man das ja nicht alles sagen dürfen, weil wir sind, und wer austeilt, muss einstecken können. Und ich bilde mir ein, bringt auch das eine gewisse Lässigkeit. Ich habe schon ein paar andere Sachen eingesteckt als irgendwelche unflätige Bemerkungen auf Twitter, die sind mir scheißegal.